Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text zur heutigen Predigt steht in Hebräer 7, die Verse 1 bis 10. Dort lesen wir: Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, da ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi. Und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt. Und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet. Ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegneten. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fortsetzen. Wir sind da jetzt schon bis zum 7. Kapitel vorgedrungen. Und unser heutiger Abschnitt, der steht weiterhin im zentralen Hauptteil. In diesem zentralen Hauptteil, der sich von Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18 erstreckt. Thematisch geht es in dieser gesamten Einheit um die Hohepriesterschaft Jesu. Oder genauer, es geht um das Verhältnis seiner Hohepriesterschaft zur Hohepriesterschaft des levitischen Systems. Diese war zur Abfassungszeit des Hebräerbriefes wahrscheinlich noch in Kraft, wurde noch ausgeübt. Also nochmal, der zentrale Hauptteil, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18, hat dieses eine Thema. Wie verhält sich die Hohepriesterschaft von Jesus Christus zu der alttestamentlichen Ordnung? Interessant war nun, dass wir in Kapitel 7, also jetzt, wo wir einsteigen heute Morgen, die Antwort schon kennen. Denn der Autor hatte dieses Ergebnis schon offenbart. In Kapitel 4, Verse 14 bis 16, also vor diesem zentralen Hauptteil, da schrieb er: Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Also hier, zu Beginn von Kapitel 7, kennen wir schon das Ergebnis. Wir wissen bereits, wie das Hohepriestertum Jesu sich zum Levitischen verhält. Ja, dass das Letztere, eben das Hohepriestertum Jesu, das Erstere, das Levitische, bei weitem überragt. Aber was wir noch nicht kennen, das ist die Argumentation. Wir wissen noch nicht, warum die Hohepriesterschaft von Jesus Christus die Levitischen überragt. Jedenfalls wissen wir das noch nicht im Detail. In Kapitel 5 hatte der Autor damit begonnen, dies darzulegen. Er hatte dort schon einiges zur Hohepriesterschaft Jesu gesagt. Und auch zur Hohepriesterschaft des Alten Bundes. Er hatte dort nachgewiesen, dass Jesus Christus wirklich hoher Priester ist, dass Gott selbst ihn in dieses Amt eingesetzt hatte. Und schon dort, in Kapitel 5, begegnete uns der Name einer ganz besonderen Person. Da begegnete uns der Name der Person, um die es in unserem heutigen Abschnitt zentral geht, Melchisedek. In Kapitel 5, Verse 6 und 10 zitierte der Autor eine Stelle aus Psalm 110. Übrigens auch unmittelbar vor unserem heutigen Abschnitt in Kapitel 6, Vers 20. Er zitiert eine Stelle aus einem Psalm, der vom Messias spricht und der auch damals als messianisch galt. Psalm 110, Vers 4, dort heißt es: Mit einem Schwur sagt der Herr dir zu, du bist mein Priester für immer, nach der Art Melchisedeks. Also der Sohn ist hoher Priester. Und ein besonderer dazu, denn er ist ein hoher Priester nach der Art Melchisedeks oder anders ausgedrückt, nach der priesterlichen Ordnung Melchisedeks. Und der eine oder andere von euch wird sich vielleicht bei Kapitel 5 gefragt haben, was soll denn das bitte schön heißen? Wer ist denn überhaupt Melchisedek? Und was bedeutet das, Priester nach der Art Melchisedeks? Der Autor scheint diese Fragen auch bei seinen ersten Hörern erwartet zu haben, denn genau auf diese Fragen geht er in unserem heutigen Predigttext ein. Was es mit der Person Melchisedeks und seiner priesterlichen Ordnung auf sich hat, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Punkt übergehen. Was es mit der Person Melchisedeks und seiner priesterlichen Ordnung auf sich hat. Punkt 1 heute Morgen: Melchisedek, eine Priesterpersönlichkeit aus der Vergangenheit, von Abraham anerkannt und dem Sohn Gottes in ganz bestimmter Weise ähnlich. Ich lese uns nochmal die Verse 1 bis 3. Da schreibt der Verfasser: Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift hieß oder heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, da ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Liebe Geschwister, also der Autor hatte schon mehrfach Psalm 110, Vers 4 zitiert. Diese Stelle, an der von diesem Melchisedek die Rede war. Oder genauer, von der Priesterschaft des Messias nach der Art Melchisedeks. Und hier nun wendet sich der Autor einem Abschnitt aus dem ersten Buch Mose zu. 1. Mose 14, Verse 17 bis 20. Das ist die einzige weitere Stelle im Alten Testament, in der von Melchisedek geredet wird. Es ist der Bericht über die Begegnung Melchisedeks mit Abraham nach dessen Sieg über die Großkönige. Ludwig hatte uns das vorgelesen. Auf diese Begebenheit nimmt der Autor hier in den Versen 1 bis 3 Bezug. Er macht das aber hier nicht durch ein wörtliches Zitat. Also er gibt hier nicht diese vier Verse aus 1. Mose wortwörtlich wieder. Das hat er ja im Verlauf des Briefes an anderer Stelle mal getan, dass er da ganze Schriftstellen wörtlich zitiert hat. Also er liest hier diese Verse aus dem ersten Buch Mose nicht in seiner Predigt vor. Er macht etwas anderes. Er liefert hier eine gezielte Auswahl des Berichts aus 1. Mose. Eine Auswahl, die aus zwei Komponenten besteht. Einmal gibt er in sehr gedrängter Form die wesentlichen Fakten dieser Begegnung wieder. Er nennt dabei aber nicht alle Fakten. Also er zählt nicht alle Einzelheiten der Begebenheit aus 1. Mose 14 auf. Beispielsweise lässt er unerwähnt, dass Melchisedek dem Abraham mit Brot und Wein entgegenkam. Ja, das lässt er weg. Er beschränkt sich, könnte man sagen, auf die aus seiner Sicht wichtigen Dinge. Ja, auf die Fakten, auf die es ihm im Rahmen seiner Argumentation ankommt. Also einmal diese wesentlichen Fakten, aus seiner Sicht wesentlichen Fakten, das oder die bilden die erste Komponente seiner Wiedergabe dieses Genesis-Berichtes. Und diese finden wir in den Versen 1 bis 2a. Die zweite Komponente sind die Dinge, die in dem Genesis-Bericht nicht erwähnt werden. Ich sage es nochmal. Die zweite Komponente sind die Dinge, die in dem Genesis-Bericht nicht erwähnt werden. Der Autor geht hier also nicht nur darauf ein, was Mose berichtet. Nein, er geht auch darauf ein, was Mose nicht berichtet. Was in Genesis 14 über Melchisedek nicht berichtet wird und was für ihn deshalb wichtig ist. Gerade deshalb, weil es nicht erwähnt wird. Und diese zweite Komponente finden wir in den Versen 2b und 3. Also nochmal zwei Komponenten. Diese beiden Komponenten bilden die Auswahl des Autors hier in diesen Versen. Einmal einige aus Sicht des Autoren wesentliche Fakten und dann einige aus Sicht des Autoren wesentliche Auslassungen. Oder man könnte sagen, einige weitere Fakten, die sich aus diesen Auslassungen berechtigterweise herleiten lassen. Wir werden später noch feststellen, warum der Autor hier diese für uns ungewöhnliche Auswahl fällt oder wählt. Sehen wir uns nun erstmal an, was er hier an Fakten wiedergibt. Verse 1 bis 2a. Da bringt er zunächst einige knappe Informationen über die Person Melchisedek. In Vers 1a, da sagt er, dass Melchisedek König von Salem war und Priester des höchsten Gottes. Ganz in Übereinstimmung mit dem Bericht aus Genesis 14, Vers 18, da heißt es, auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Melchisedek diente dem höchsten Gott als Priester. Also so steht es in 1. Mose 14. Bei Salem ist hier an Jerusalem zu denken. Nach 1. Mose 14, Vers 17, fand die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek im Schavetal oder im Königstal statt. Und dieser Ort lag in unmittelbarer Nähe von Jerusalem. Salem ist demzufolge wohl der damalige Name der Stadt Jerusalem. Und Melchisedek war der König dieser Stadt. Mit dem höchsten Gott ist sicher der Gott Abrahams gemeint. Also hier ist keine heidnische Gottheit im Blick, sondern es ist derselbe Gott, der Abraham erschienen war. Dass dies so ist, wird an 1. Mose 14, Vers 22 deutlich. Dort nennt Abraham seinen Gott auch den höchsten Gott. Abraham sagt dort zum König von Sodom, ich schwöre beim Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Also, Melchisedek diente demselben Gott wie Abraham. Er diente dem Gott Abrahams als Priester. Er war König und Priester zugleich, ein Priesterkönig. Und in seiner Regentschaft ja, waren weltliche und geistliche Macht vereint. Bis hierher erstmal die Fakten über Melchisedek, die er hier bringt. Weiter berichtet der Autor knapp über die Begegnung zwischen Abraham und diesem Priesterkönig. Anlass, wir hörten es in der Lesung, war der Sieg Abrahams über die vier Großkönige. Und bei dieser Begegnung, da segnete Melchisedek den Abraham. Und Abraham seinerseits gab Melchisedek den zehnten Teil seiner Beute. Auch diese Fakten ganz in Übereinstimmung mit dem Bericht aus 1. Mose 14. Also Melchisedek und Abraham sind sich begegnet. Und bei dieser Begegnung verhielten sich beide ganz entsprechend der Verhältnisse. Melchisedek handelte wie ein Priester. Und das verwundert nicht, denn er war ja Priester des höchsten Gottes. Abraham seinerseits gab ihm den zehnten Teil seiner Beute. Und das heißt, er erkannte Melchisedeks Priesterschaft an. Und auch dies verwundert im Grunde nicht. Denn er handelt hier so, wie es Gott selbst später seinem Volk Israel vorschrieb. Er ehrte Gott durch seine Opfergaben. Und ein Teil dieser Opfergabe wird wahrscheinlich Melchisedek zugefallen sein, so wie es eben später auch in Israel in Bezug auf die Leviten üblich war. Wer will, der kann das in 5. Mose 14 und 18 nochmal nachlesen. Da ist einmal von der Opferpraxis der damaligen Zeit die Rede und eben auch von dem Anteil, der den Leviten davon zukam. Aber ganz offensichtlich existierte eine solche Praxis, eine solche Opferpraxis schon vor Mose. Genesis 14 jedenfalls macht das deutlich. Also soweit hier die knappe Wiedergabe der Fakten zur Person Melchisedeks. König von Salem, Priester des höchsten Gottes, er segnete Abraham und Abraham gab ihm den Zehnten. Alles Dinge, die genau so im Genesis-Bericht enthalten sind. In Vers 2b und 3 geht der Autor dann einen Schritt weiter. Ja, dort geht er über das in 1. Mose 14 ausdrücklich Gesagte hinaus. Zunächst in Vers 2b. Dort deutet er Namen und Titel des Priesterkönigs. Man könnte sagen, er geht hier auf das ein, was zwischen den Zeilen steht. Zum Namen. Dieser besteht aus zwei Teilen, Melchi und Selek. Ich kann selbst kein Hebräisch, aber ich habe gelesen, dass der erste Namensteil, im ersten Namensteil der hebräische Begriff für König anklingt, Melek. Der zweite Namensteil, Selek, wird gewöhnlich mit Gerechtigkeit wiedergegeben. Und vor diesem Hintergrund deutet der Autor den Namen Melchisedek als König der Gerechtigkeit. Dann zum Titel, König von Salem. Diesen Begriff deutet der Autor hier im Sinne des hebräischen Shalom, Friede. Und er folgert, Melchisedek war nicht nur König der Gerechtigkeit, er war auch König des Friedens. Wie gesagt, beides Aussagen, die nicht wörtlich in 1. Mose 14 auftauchen. Ja, die nicht als Fakten übernommen werden können, sondern beides Aussagen, die auf eine Interpretation des Genesis-Textes durch den Hebräerbriefautor beruhen. Auf seiner Auslegung dieses Berichtes. Und in Vers 3, da wendet sich der Autor dann dem zu, was ausdrücklich nicht von Melchisedek berichtet wird. Weder in Genesis 14 noch irgendwo anders im Alten Testament. Und was nennt er da? Einmal spricht er da über die Abstammung. Es wird uns nichts von Melchisedeks Vater berichtet. Nichts von seiner Mutter. Nichts von einem Stammbaum oder seinem Stammbaum. Und Stammbäume gibt es ja einige in der Bibel. Das wisst ihr selbst. Aber der Name Melchisedek taucht dort nicht auf. Und dann spricht er von Melchisedeks Lebenszeit. Ja, wir lesen im Alten Testament nichts von einem Anfang seines Lebens oder von dem Ende seines Lebens. Nichts von seiner Geburt und nichts von seinem Sterben. Also Abstammung auf der einen Seite und Lebenszeit auf der anderen Seite. Das sind die beiden Themen, über die der Autor hier spricht. Über all diese Dinge schweigt sich das Alte Testament bei Melchisedek konsequent aus. Davon erfahren wir nichts, rein gar nichts. Und hier nun stellen sich zwei Fragen. Erste Frage, warum gibt es diese Auslassung? Weshalb erfahren wir von Melchisedek so vieles nicht? Wieso schweigt sich das Alte Testament denn hier aus? Ja, war dieser Melchisedek vielleicht letztlich gar kein Mensch? Handelt es sich stattdessen um ein überirdisches Wesen? Ja, ein göttliches Wesen vielleicht? Antwort, nein, sicher nicht. Melchisedek war ganz bestimmt ein Mensch wie du und ich. Er ist auch nicht der einzige Mensch, im Alten Testament mit dürftiger Datenlage. Sicher gibt es da viele Personen, über die wir nicht vieles erfahren. Beispielsweise erfahren wir auch nichts über die Abstammung von Hiob, soweit ich weiß. Auch nichts über seine Geburt. Von daher gehen wir wohl recht in der Annahme, Melchisedek war ein normaler Mensch. Und die zweite Frage, die aufkommt, ist, warum weist der Autor hier auf diese Auslassungen hin? Warum sind diese Auslassungen ihm denn so wichtig? Was will er denn mit dem Hinweis auf das, was nicht berichtet wird, ausdrücken? Worum geht es ihm da? Davor oder dazu gibt es eine zweifache Antwort. Zunächst geht es ihm ganz offensichtlich um die formale Qualifikation Melchisedeks zum Priesterdienst. Ja, diese Formulierung, die hier steht, kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, das spricht von fehlender Qualifikation. Hier geht es um den Unterschied zwischen Melchisedek auf der einen Seite und den levitischen Priestern auf der anderen Seite. Bei letzteren spielte die Abstammung von Levi bzw. von Aaron eine ganz entscheidende Rolle. Nur die Nachkommen Aarons waren zum Priesterdienst befugt. 2. Mose 28, Vers 1, da heißt es, weiter, sagte der Herr zu Mose, rufe Aaron und seine Söhne Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar zu dir. Ich sondere sie aus den übrigen Israeliten aus, damit sie mir als Priester dienen. Also die waren ausgesondert, die anderen durften keine Priester sein. Konnte nun ein Priester seine Abstammung von Aaron nicht zweifelsfrei nachweisen, da wurde er vom Dienst ausgeschlossen. Esra berichtet uns einmal davon, Esra 2, Vers 61 und 62, da heißt es, unter den Priestern gab es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen Habaja, Kos und Basilai. Der Ahnherr der Sippe Basilai hatte eine Tochter von Basilai aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen. Weil diese drei Sippen ihre priesterliche Abstammung nicht nachweisen konnten, wurden sie für unrein erklärt und vom Priesterdienst ausgeschlossen. Also der Autor will hier ausdrücken, Melchisedek war nicht levitischen Ursprungs. Er war, gemessen an den alttestamentlichen Bedingungen für das Priesteramt, nicht qualifiziert. Er war zur Ausübung dieses Amts nicht befugt. Das ist hier die Aussage zur Abstammung Melchisedeks. Und im Hinblick auf seine Lebenszeit ist die Aussage eine andere. Der Autor will mit dem Hinweis auf diese Auslassung deutlich machen, in der Person Melchisedeks existiert ein Beispiel eines kontinuierlichen Priestertums. Ein Priestertum, das eben nicht auf eine Lebenslänge beschränkt ist. Ein Priestertum, das andauert. Wie gesagt, Melchisedek war ein Mensch. Er war nicht immer Priester. Irgendwann, nach der Begegnung mit Abraham, wird er gestorben sein. Aber das Entscheidende ist, 1. Mose 14 sagt nichts davon. Der Schriftbefund erweckt in gewisser Weise den Eindruck eines fortgesetzten Priestertums. Oder wie es die Neue Genfer ausdrückt, Melchisedek bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Und darauf weist der Autor des Hebräerbriefs hier hin. Das ist ihm wichtig. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Der Autor nimmt in den Versen 1 bis 3 auf Genesis 14 Bezug, auf die Person Melchisedeks und dessen Begegnung mit Abraham. Und er tut dies in Form einer ganz gezielten Auswahl. Er nennt da einige aus seiner Sicht wesentlichen Fakten und er nennt einige aus seiner Sicht wesentliche Auslassungen. Wir hätten das im Einzelnen gesehen. Und hier ist jetzt noch die Frage, warum tut der Autor das? Warum diese gezielte und wohlkomponierte Auswahl? Und die Antwort finden wir am Ende von Vers 3. Dort sagt der Autor, dass Melchisedek dem Sohn Gottes gleicht, dass er dem Sohn Gottes ähnlich ist. Oder genauer, dass er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht ist. Das ist es, was der Autor hier zum Ausdruck bringen will. verstehen wir, der Autor zitiert mehrfach Psalm 110, Vers 4. Diese Stelle, in der vom Messias ausgesagt wird, du bist mein Priester für immer, nach der Art Melchisedeks. Diese Stelle, die von einer engen Verbindung zwischen diesen beiden Personen spricht, zwischen Melchisedek und dem Messias. Irgendwie hängt das ja zusammen. Und hier nun zeigt er auf, worin diese Verbindung besteht, was diese Verbindung ausmacht. Und er nennt die Kernpunkte, welche diese Verbindung bekräftigen. Also da wären, beide waren bzw. sind Priester des höchsten Gottes, beide waren bzw. sind König des Friedens und König der Gerechtigkeit, beide waren bzw. sind durch Abraham anerkannt worden, beide waren bzw. sind aufgrund der fehlenden Abstammung von Levi scheinbar nicht zum Priesterdienst qualifiziert. Und beide waren bzw. sind Repräsentanten eines ewigen Priestertums. Die Verbindung, die der Autor hier aufzeigt, ist die Verbindung zwischen Abbild und Urbild, zwischen Vorschattung und Verwirklichung. Melchisedek als das Abbild und der Sohn Gottes als das Urbild. Ja, ich sagte es schon, in Vers 3 steht eigentlich nicht, er gleicht dem Sohn Gottes, sondern er ist dem Sohn ähnlich gemacht. Das ist wohl so zu verstehen, die Heilige Schrift lässt Melchisedek durch ihren Bericht dem Sohn Gottes ähnlich erscheinen. Letztlich ist es der Autor der Heiligen Schrift selbst, Gott. Er hat im Vorgang der Inspiration dafür gesorgt, dass mit Melchisedek eine ganz bestimmte Vorschattung des Sohnes vorhanden ist. Dass in der Person Melchisedeks und seines Priestertums ein Abbild seines Sohnes existiert. Eine Vorschattung seiner Person und seines ganz besonderen Priesterdienstes. Seines besonderen hohen Priestertums. Sogenannte Typen oder Vorschattungen sind in der Heiligen Schrift nicht selten. Jesus selbst erkannte im Alten Testament Abbilder seiner Person. Ich lese hier zu einer einzigen Stelle, Matthäus 12, ab Vers 38. Da berichtet uns Matthäus, darauf antworteten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer und forderten, Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Jesus erwiderte, diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts werden die Königin aus dem Süden aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn sie kam vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht ein Größerer als Salomo. Verstehen wir, Jesus nennt hier Jona und Salomo als Vorschattung seiner selbst. Jona und Salomo waren beide Abbilder für den Sohn Gottes. Jeder für sich schattete durch sein Leben einen bestimmten Aspekt des Sohnes voraus. Bei Jona bestanden 2 Vergleichspunkte. Einmal war es die Zeit, die er im Bauch des Fisches war. 3 Tage und 3 Nächte war Jona scheinbar tot. 3 Tage und 3 Nächte war er verborgen. Doch dann kam er wieder ans Licht. Bei Jesus, dem Urbild, war es in gewisser Weise ähnlich. Es war nicht genauso, aber ähnlich. Jesus wurde nicht von einem Fisch verschluckt. Er war auch nicht scheinbar tot. Nein, er war wirklich tot und nicht zu sehen, weil er begraben war. Dann war da noch die Predigt von Jona. Jona forderte die Leute von Ninive zur Umkehr auf. Ganz ähnlich tat es der Sohn. Auch er rief zur Umkehr. Matthäus 4, Vers 17. Von da an verkündete Jesus seine Botschaft, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. In Bezug auf Salomo besteht die Verbindung hier in der Bedeutung. Er schattete durch seine Weisheit und Wichtigkeit den Sohn Gottes voraus. Salomo wurde von seinen Zeitgenossen als bedeutungsvoll anerkannt. Ja, sogar die Königin aus dem Süden machte sich auf den langen Weg, um ihn zu hören. Ihn zu kennen, ihn zu hören, war für sie damals sehr, sehr wichtig. Ganz ähnlich hoch, wenn auch viel, viel höher, ist die Relevanz des Sohnes. Ihn zu kennen, ist überlebenswichtig. Und so gab es zwischen diesen Abbildern und dem Urbild Jesus Christus Vergleichspunkte. Das Leben dieser alttestamentlichen Personen schattete ganz bestimmte Aspekte des Sohnes voraus. Zwischen ihnen und dem Sohn bestand insoweit eine Verbindung. Ebenso wie es zwischen Melchisedek und dem Sohn eine Verbindung gibt. Die Verbindung zwischen dem größeren Urbild, Christus, und dem kleineren Abbild, Melchisedek. Und wie wichtig ein solches Abbild sein kann, sehen wir im Hebräerbrief. Denn machen wir uns klar, nur hier im Hebräerbrief wird uns etwas zum Hohepriestertum des Sohnes gesagt. Ja, nur der Autor des Hebräerbriefs weiß über dieses wichtige Thema etwas zu sagen. Und er stützt seine Ausführungen dabei wesentlich auf diese typologische Verbindung. Ja, er argumentiert auf Basis dessen, was er in der Vorschattung des Sohnes erkennt. Wir werden das in den nächsten Predigten noch in aller Ausführlichkeit sehen. Für heute setzen wir einen Punkt. Wir werden also nicht mehr auf den zweiten Predigtpunkt eingehen. Das wäre jetzt sicher zu viel. Wir verschieben das aufs nächste Mal. Aber das ist auch kein Beinbruch. Wenn wir die Botschaft der Verse 1 bis 3 verstanden haben, dann ist schon viel erreicht. Dann können wir zufrieden sein. Dann sind wir für die weitere Argumentation in diesem großen Hauptteil gerüstet. Aber beenden wir diese Predigt nicht ohne Anwendung. Also was konnten die Hebräer und was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Zunächst ist zu lernen, dass Melchisedek ein Typus von Christus ist. Dass seine Person und sein Priesterdienst etwas über den Sohn Gottes auszusagen hat. Was dieser Typus aussagt, das wissen wir zwar noch nicht, wir wissen aber schon mal, dass hier eine Verbindung besteht. Dann lernen wir einiges über die Heilige Schrift und hier insbesondere über das Alte Testament, über dessen Zuverlässigkeit. Der Autor zeigt hier, wie übrigens überall im Hebräerbrief, ganz deutlich, dass er der Heiligen Schrift vorbehaltlos vertraut. Ja, es ist ganz klar, der Autor erachtet den Bericht aus 1. Mose 14 als zuverlässig. Er zweifelt nicht im Geringsten an diesem Bericht des Mose. Denn bedenken wir, hier in den Versen 1 bis 3 legt er die Basis für seine folgende Argumentation. Er will ja den Vorrang der Hochpriesterschaft Jesu darstellen. Den Vorrang gegenüber der levitischen Ordnung. Und sicher musste er da mit geballtem Widerspruch der Gegenseite rechnen. Denn bedenken wir mal, was diese Aussage für die Juden der damaligen Zeit bedeutet haben muss. Die Aussage, dass das levitische Priestertum abgelöst sei. Abgelöst durch einen anderen Priester, durch ein anderes Priestertum. Diese Aussage wird sicher nicht ohne Widerspruch geblieben sein. Von daher ist ganz klar, eine solche Argumentation muss bombenfest begründet sein. Eine solche Aussage braucht ein festes Fundament. Und dieses feste Fundament sah der Autor in der Heiligen Schrift, im Alten Testament. Und auch wir können daraus lernen, dass das Wort Gottes verlässlich ist. Dass wir auf dieses Wort unser Leben gründen können und dass es uns niemals enttäuschen wird. Dann lernen wir noch etwas über das Wunder der Inspiration. Das hängt ja auch mit der Irrtumslosigkeit zusammen. Aber es geht noch weiter. Denn denken wir daran, was Melchisedek für eine Vorschattung ist. Machen wir uns klar, wie er zu dieser Vorschattung wurde. Er wurde es eben dadurch, dass Mose bestimmte Dinge aufschrieb und andere eben nicht. Ja, wie fein hat da die göttliche Vorsehung über der Erstellung der Heiligen Schrift gewacht. Danken wir Gott für dieses Wunder und loben wir ihn. Und danken wir ihm für jede Vorschattung seines Sohnes. Danken wir ihm, ja, dass diese Bilder, diese Abbilder uns helfen, den Sohn besser zu erkennen. Sicher sind seit dem Neuen Testament mit dem Kommen des Sohnes viele Abbilder nicht mehr nötig. Eben weil der Sohn selbst sich offenbart hat. Aber der eine oder andere Typus aus dem Alten Testament wird auch jetzt noch nützlich sein. Und für Melchisedek gilt das ganz sicher. Und zuletzt erkennen wir die Zentralität des Sohnes Gottes in der Heiligen Schrift. Dieser Sohn steht im Mittelpunkt beider Testamente, auch im Mittelpunkt des Alten Testaments. Jesus selbst sagt es einmal in Johannes 5, Vers 3 zu seinen Gegnern. Er sagt, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Und hier meint er das Alte Testament. Das Alte Testament weist auf Christus hin. So lasst auch uns das Alte Testament von Jesus herlesen. Ja, lasst uns die ganze Heilige Schrift studieren und den Sohn Gottes darin erkennen, mehr und mehr. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied, 422.